ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Jetzt für mich war gerade dieser Aufstiegsmoment im Sinne von, ich finde die Sachen geil, ich finde es geil, Markenklamotten zu tragen und ich werde mich nicht dafür schämen lassen, wenn ich mir das erarbeitet habe, weil ich stehe nicht stellvertretend für ein kapitalistisches System, wenn ich darunter schon gelitten habe.
Luxus ist gleichgesetzt mit Geld und das gibt mir einfach Sicherheit in jeglichem Sinne. Also ich kann mich sofort aus einer Situation befreien, ich kann mich rausziehen. Wenn ich nicht nach Hause komme, ich kann mir ein Taxi nehmen. Es sind so Dinge, die mögen für manche Leute sehr klein sein, aber für andere sind es sehr, sehr, sehr große Dinge.
Luxus als Mission, das ist der Titel dieser Ausgabe des zweiten Gedanken hier im Radio 3 Kultursalon. Und ich freue mich sehr, dass wir über Luxus reden und dafür zwei Menschen zu Gast sind, die Luxus oder das Ja zum schönen Leben in Saus und Braus auch als Klassenfrage verstehen. Herzlich willkommen, Jovana Reisinger und Jasmin Mbarek.
Hallöchen.
Hi.
Jovana Reisinger ist Schriftstellerin, Theatermacherin, Kolumnistin und hat im Herbst ihren Essayband Pleasure veröffentlicht. Das ist, wie auf dem Einband steht, ein Manifest für den Glamour, eine Lanze für das Rumliegen, die Völlerei, den Kitsch. Und Pleasure ist für sie nichts weniger als eine ästhetisch weltanschauliche Revolution. Und sie sagt, Pleasure ist eine Haltung, die von unten kommt und oben als vulgär, anmaßend und unkritisch wahrgenommen wird. Jasmin Mbarek schreibt als Journalistin vor allem Texte für die Zeit. Sie moderiert den Podcast Ehrlich Jetzt, ebenfalls für die Zeit, und ist auch Co-Moderatorin des Podcasts Apokalypse und Filterkaffee, zusammen mit dem Journalisten Markus Feldenkirchen. Und ich habe sie eingeladen, weil sie einen Text geschrieben hat im Mai fürs Zeitmagazin, in dem sie darüber schreibt, wie sie sich exakt 895 Euro teure Gucci Kitten Heels gekauft hat. Und sie sagt, der Daumen geht hoch. Sie sagt, dieser Kauf, das war ihr Aufstieg und sich etwas leisten zu können, sei der Traum. Wir sprechen im zweiten Gedanken heute über Luxus als Mission, über Luxus als Klassenfrage, über die schönen, unwichtigen, grenzüberschreitenden Dinge. Und wir tun das hier in einem relativ luxuriösen Rahmen auch, im Studio 14 in der RBB Dachlounge. Wir befinden uns im 14. Stock des RBB Fernsehzentrums und wir schauen über die Dächer Berlins. Also das ist ganz passend und deswegen begrüße ich an dieser Stelle auch nochmal Sie, das Publikum. Wie schön, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin Ann-Christin Schenten, ich moderiere den Podcast Der zweite Gedanke und immer am Anfang unserer Sendung steht ein erster Gedanke. Und als ich mich diesem Thema Luxus als Mission gewidmet habe, habe ich gedacht, es ist irgendwo auch ein Tabubruch, so öffentlich zu schreiben, ja, ich habe hunderte Euro für ein paar Schuhe ausgegeben, mit dem kann ich nicht wandern gehen, mit dem kann ich eigentlich nicht so viel machen, das sieht vor allem einfach schön aus. Oder wie Jovana Reisinger sagt, Pleasure ist für mich mein Lebensmittelpunkt. Das ist mir mit das Wichtigste, vielleicht auch noch vor der Arbeit, was vielleicht viele so vorschieben, als das ist mir schon sehr wichtig. Und ich glaube, das ist gar nicht so gewöhnlich, darüber zu sprechen und zu schreiben. Und deswegen ist die erste Frage an euch auch, wir beginnen mal mit Jovana. Warum hast du dich entschieden, über Luxus, über Pleasure zu schreiben?
Ja, also erstmal danke für die Einladung natürlich und die einleitenden Worte. Ich habe irgendwann angefangen, darüber zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass jetzt ein Moment in meinem Leben gekommen ist, in dem ich endlich auch darüber schreiben kann, wo ich eigentlich herkomme, weil der Luxus, die Dekadenz, das Übermäßige, auch der Konsum und so weiter, war nicht unbedingt in meiner Lebensgeschichte so eingeschrieben. Und ich komme aus einem prekär lebenden Haushalt mit verschiedenen Klassenwechsel hin und her, rauf, runter, eher runter, runter, runter. Und dann habe ich mich versucht, wieder hochzuarbeiten. Und in dem Moment, in dem ich in einer höheren Position angekommen bin, habe ich gemerkt, dass sich nicht nur mein Konsum verändert, guess what, sondern sich auch die Verurteilung darüber nochmal neu positioniert hat. Also ich wurde nochmal anders gelesen, ich wurde nochmal anders bewertet und nochmal anders abgewertet. Und daraufhin ergaben sich so verschiedene Ja, fast eher so kleine Themengebiete, die ich dann versucht habe, in einem größeren Text unterzubringen. In dem Fall von diesem Buch Pleasure war es eben Kleidung, Essen und Schlafen. Und die Frage, was ist eigentlich das Gute daran, also das Luxuriöse, die gute Kleidung, also Designerklamotten, Luxuskleidung, dann das gute Essen, das dekadente Essen, ne? Diese ganzen Delikatessen zum Beispiel. Und wer kann eigentlich ausschlafen?
Jasmin Mbarek, ich würde sagen, Luxus ist jetzt nicht der zentrale Teil deiner Arbeit, aber du hast dich entschieden, diesen Zeitmagazin-Text zu schreiben. Warum hast du es gemacht?
Auch hallo und danke für die Einladung. Ehrlich gesagt, weil mich in der Branche, in der ich arbeite, und also prinzipiell Menschen, die schreiben, die Medien gestalten, diese Attitüde von, wir halten uns von Luxus fern, weil uns das in unserem Beruf degradiert, weil das nämlich zeigt, dass wir käuflich sind, mich total gestört hat. Und dieser Meilenstein der Gucci-Schuhe als Symbolik mir einfach so lustig, flapsig vorkam. Ich dachte, ja, das kann ich einfach in Text packen, weil ich das an sich nicht so ernst nehme, aber andererseits eine große Klassenfrage ist. Und ich glaube, wenn man von ganz viele Menschen umgeben ist, die dann einem ein schlechtes Gewissen einreden wollen oder das irgendwie verurteilen, dass man es tut, weil ist das auch so ein gewisser Trotz, der dann da entstanden ist. Und ich habe wirklich einfach sehr lange auf diesen Schuh auch gespart und dachte so, kapitalistisch wie ich bin, schlage ich da auf allen Seiten raus, was geht. Und dann ist der Text auch entstanden.
Es ist ja auch schon mal mutig zu sagen, ich bin kapitalistisch. Ich glaube, das machen ganz viele nicht, obwohl wir alle in diesem System leben, alle konsumieren. Was interessiert euch eigentlich genau am Luxus? Also auch vielleicht zum Beispiel an Marken wie Gucci. Warum ist das interessant für euch, Giovanna?
Es sind vielleicht nicht unbedingt nur die Marken, oder? Also du schreibst ja in deinem Text, den ich ja sehr liebe und deswegen auch zitiert habe in diesem Buch Full Circle Moment, dass es schon auch um Gucci geht und um diesen Schuh, weil der natürlich auch für etwas steht. Aber genau dieses für etwas stehen, ne? Also dieses von einem ArbeiterInnenhaushalt kommen oder aus einer Hartz-IV-Familie oder so auch oder BürgergeldempfängerInnen, sich dann irgendwo so hinzumanövrieren und dann sich so etwas leisten zu können, was so sinnbildlich für nicht nur Ankommen oder irgendwie so etwas Vergleichbares steht, sondern auch nach außen hin signalisiert, ah, die gehört jetzt dazu, ist ja gleichzeitig so ein Distinktionsmerkmal, ne? Und das wird uns ja von Anfang an so trainiert im Kapitalismus, geht es ja darum, was habe ich, das bin ich, bla bla, was habe ich nicht, was bin ich nicht und so weiter. Und das ist eher, was mich interessiert, Distinktionsmerkmale und auch immer dieses, was passiert, wenn jemand von unten sich nach oben orientiert und sich etwas von oben aneignet. Also wie ist dann die Sicht da drauf?
Jasmin, warum willst du denn dazugehören, vielleicht die Frage?
Was heißt dazugehören? Ich glaube, die Erwartungshaltung von Menschen, die prekär aufgewachsen sind, dazu gehöre ich zu. Ich würde es jetzt nicht komplett ausweiten, wie genau, aber ich habe auf jeden Fall schon die geringste Einkommensstufe, die es in diesem Land gibt, nämlich Hartz IV, miterlebt in meiner Kindheit und das ist ziemlich lange. Und das hat ja verschiedene Faktoren. Also es ist ja nicht nur, weil man arm ist und weil Eltern nicht arbeiten, sondern dass viele Menschen arbeiten und sich eigentlich was erarbeiten wollen und das auch für meine Eltern das war, was sie erreichen wollten, weil die Frage war, was ziehen meine Kinder an, war für meine Eltern zentral. Und das heißt, da wurde ich geprägt einerseits mit diesem, du sollst anständig aussehen, die Leute sollen nicht denken, du hast Kleidung von Kick an. Oder es gab, ich hatte Sneaker von Aldi etc., was total egal ist, weil solange es cool aussah, ist es ja auch eigentlich egal. Aber mit diesem Kerngedanken bin ich nicht aufgewachsen. Weil das Aufstiegsversprechen auch ist, wenn du hart genug arbeitest, dann gehörst du dazu und keiner wird sehen, dass du arm bist. Und dann von den Menschen, die es dann schaffen, in die Mittelschicht zu kommen, zu erwarten, dass diejenigen sind, die dann mit das System verändern, ist ja auch einfach ein arroganter Gedanke von denen, die schon immer da drin sind und da sein können und sagen können, ja, für mich ist Luxus, dass ich einen Kaschmirpulli habe, aber da ist kein Logo dran und ich habe keine Ahnung, ich mache Urlaub auf Sylt, aber ich gehe dann wandern und mache auch irgendwas, ich pflanze einen Baum und dann weiß ich, ich habe was Gutes für die Welt getan, weil ich mir schon immer erlauben konnte, so zu leben, wie ich lebe und ich muss nicht nach außen tragen, dass ich luxuriös leben kann oder dass es mir gut geht. Vielleicht ändert sich das auch in 20 Jahren. Vielleicht sage ich in 20 Jahren, ich will auch so eine sein. Ich möchte irgendwie Kleidung tragen, die 17.000 Euro kostet, aber keiner kann es genau sagen, aber alle sagen, sie ist stilvoll. Ich weiß es nicht. Aber jetzt für mich war gerade dieser Aufstiegsmoment im Sinne von, ich finde die Sachen geil, ich finde es geil, Markenklamotten zu tragen und ich werde mich nicht dafür schämen lassen, wenn ich mir das erarbeitet habe, weil ich stehe nicht stellvertretend für ein kapitalistisches System, wenn ich darunter schon gelitten habe. Das meine ich auch mit, ich bin kapitalistisch, ich bin in diesem System, ich führe keine linke Revolution an, ich kann eigene Moral und eigene Ansichten haben und die politisch wählen oder unterstützen, aber den Lebensstandard dann so umzukrempeln, um für andere glaubwürdig zu wirken, finde ich dann auch damit schenke ich ja tatsächlich einfach niemandem was, außer vielleicht ein Selbstbild in bestimmten Gruppen, die dann sagen, oh, das hast du ganz toll gemacht. Mir sagen auch jetzt Leute, ich habe es ganz toll gemacht, wenn ich Gucci-Schuhe kaufe, deswegen.
Du hast es ganz toll gemacht.
Dankeschön.
Jovanna oder auch Jasmin, also wie waren denn dann die Reaktionen, als ihr das quasi geschafft habt, Luxus als Distinktionsmerkmal zu benutzen? Also hat dieser Aufstieg dann geklappt? Wie waren die Reaktionen darauf?
Naja, der Luxus ist ja nicht gleich der Luxus. Also bei diesem überschwänglichen, bei diesem Übermaß, bei diesem Dekadenten, ne? Also man hat zu viel von allem, aber es ist irgendwie funny und irgendwie vorzig und irgendwie geil. Das funktioniert auf einem anderen Level. Aber zum Beispiel bei Klamotten ist es ja auch so, nur weil es sehr teuer war, muss es ja nicht sehr elegant aussehen. Dolly Parton hat ja diesen tollen Satz gesagt, es kostet eine Menge Geld, so billig auszusehen. Und das war eher meine Strategie. Also es war ein großes Verwirrspiel, ist es auch nach wie vor. Also ganz oft trage ich Sachen, von denen man andere Leute sagen würden, oh, das ist aber sehr vulgär, wo hat sie das wohl her? Und dann kann ich nur sagen, ja, es war aber sehr teuer zusätzlich, Hilfe.
Du beschreibst ja eine solche Szene auch in deinem Buch. Du bist, glaube ich, auf einer Filmverleihung und hast ein sehr teures Outfit an, aber auf dem Mantel, Designermantel, den du trägst, sind so kleine Penisse drauf, das Kleid ist sehr kurz. Und dann gibt es diesen Moment, in dem eine andere Person auf dieser Filmverleihung etwas zu dir sagt. Was war das für ein Moment? Kannst du den kurz beschreiben?
Ja, ich beschreibe vielleicht das Outfit nochmal besser. Also es ist ein ultra knappes, tief ausgeschnittenes, knallpinkes La Perla-Kleid aus Seide, Vintage. Und dazu High Heels, so 10 cm Absätze, die sind so transparent, bläulich, würde ich jetzt mal sagen. Und der Absatz sind so wie so aufgespießte Schmetterlinge. Das Blau und Rosa kommt die ganze Zeit. Dann dazu trage ich einen Namilia Denim-Mantel, der ist eben auch blau, also Fake Fur an den Ärmeln und am Kragen. Und darauf sind kleine Ns wie Namilia, also eben das Label, dann so Dollarzeichen für Cash, den wir brauchen für die Fashion. Und Penisse, und das ist so deren Ding irgendwie, überall sind immer Penisse. Und dazu trage ich dann großen Schmuck von Swarovski, auch so hellblau und Großglas und so weiter. Und das Make-up ist natürlich auch rosa und blau. Und in dem Moment gehe ich über den roten Teppich und ich werde fotografiert und ich werde angekündigt und so weiter und so fort. Und ich fühle mich ja auch sicher. Und wie ich im Laufe des Abends einmal durch diese Menge gehe, höre ich so in einer Halblautstärke, das ist ja immer die gemeinste Lautstärke, ne? Man weiß, man wird adressiert, aber gleichzeitig soll man es im Idealfall überhören. Höre ich eine Besucherin sagen, na, was macht eigentlich die Prostituierte auf dem roten Teppich? Und in dem Moment dreht sich so eine Gruppe zu mir um. Ich drehe mich zur Gruppe um. Es kommt zu diesem Western-Moment. Man starrt sich so an und guckt, was jetzt passiert. Nichts passiert natürlich. Die trinken und stoßen an und ich versuche dann weiterzugehen. Und was dann aber passiert, ist, dass in meinem Hirn irgendwie ein völlig weirder Mechanismus losging, und zwar ein Rechtfertigungskatalog, in dem ich mir alle meine Erfolge vorgebetet habe, also Legitimation durch Leistung. Also genau dieses, ich darf hier sein, weil ich habe so viele Bücher geschrieben und so viele Filme gedreht und so viele, was weiß ich, Hörspiele gemacht und Theater und so weiter und so fort, und wollte mich selber in einen Moment wieder so hochheben, der sagt, naja, du bist hier schon durchaus, weil du eine bestimmte Position erarbeitet hast. Also wieder dieses, ne, man hat sich hochgearbeitet. Und dass dieser Mechanismus auch völlig kaputt ist, beschreibe ich dann seitenweise.
Jasmin, was hast du für Reaktionen auf diesen Text bekommen, wo du schreibst, ich habe 895 Euro für Gucci-Heels oder Kitten-Heels, vielleicht muss ich auch noch mal erklären, was Kitten-Heels sind, ausgegeben.
Die haben einen ganz kleinen Absatz und die gehen vorne spitz zu und haben dann so Strasssteine. Ist auch super unangenehm zu laufen, mit Socken geht's, aber das war's wert. Die kosten übrigens jetzt 995 Euro durch Inflation. Okay, deswegen habe ich das auch noch Geld gespart.
Schreibst du einen zweiten Text darüber?
Vielleicht.
Das wäre gut, glaube ich.
Ich habe noch andere Wünsche, die ich erfüllen muss. Tatsächlich vielleicht zur Intention, überhaupt den Schuh zu kaufen und das auch zu posten. Ich habe auch einen Instagram-Account. Ich mag schöne Dinge und Leute denken immer, man ist ein Influencer. Ist man aber nicht, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Das heißt, für mich ist Influencer eine Berufskategorie. Und ich poste gerne irgendwie ästhetische Bücher oder Parfumflaschen etc. Und auch diesen Gucci-Schuh. Und etwas, was, ich habe ja schon die Branche angesprochen, was dann oft so ein Show-off-Moment ist, dass man irgendwie angeben möchte, dass man sich das leisten kann und dass es irgendwie peinlich sei. Das ist für mich ein Narrativ, das für mich gar nicht stimmt, weil ich auch schon früher dachte, wenn Leute coole Markenklamotten hatten oder sich die Ugg-Boots leisten konnten, war ich einfach neidisch und dachte nicht, oh, die wollen mir jetzt zeigen, wie reich sie sind oder was sie sich für alles leisten können, sondern ist Teil ihres Stils, sie können es sich leisten. Und das war eigentlich die Pointe des Textes und auch die Intention, wenn es darum geht, wie Leute von außen auf meine Selbstdarstellung schauen. Also insbesondere auch das zu posten. Ich war in Nizza, in der Côte d'Azur, der Eurowings-Flug hat 39 Euro gekostet, und habe diesen Schuh auf dem Stein an der Küste draufgestellt und fotografiert, und da war die Reaktion wirklich bösartig. Und ich hatte schon in die Caption geschrieben, der nächste selbstreferenzielle Essay in der Zeit kommt. Weil ich wusste, das würde irgendwie ein Thema werden. Und mir haben dann Leute geschrieben, dass sie es irgendwie off finden und sie würden das nicht mit mir verbinden. Und ich dachte so, okay, wo warst du die letzten 4 Jahre, als ich gepostet habe? Okay, das wäre irgendwie moralisch irgendwie schwierig und sie hätten mir da mehr Vorbild gesehen. Und ich war so, wieso ist ein kapitalistisches Kaufgut irgendein Moment für jemanden, um etwas auf mich zu projizieren und meine komplette Persönlichkeit wegzuschreiben oder mir irgendeinen Charakterzug zuzuschreiben, weil ich etwas geil finde, was ich kaufen möchte. Alle Personen, die es geschrieben haben, haben auch ein iPhone für fucking 1200 Euro. Wo ist jetzt der Vergleichswert? Vielleicht habe ich auch mal ein iPhone verkauft dafür, wer weiß das schon. Also der Impuls war einfach so dieses Stigma darum, dass es irgendwie weird ist, wenn Leute ihren Luxus zeigen und das auch taggen, weil es ist ja oft auch so Leute, die es schon immer hatten, die sind das, die machen das ja subtil. Die haben dann hier so ein kleines Mio Mio Logo oder whatever, das gehört einfach für die dazu. Und ich war so, nee, wenn schon, muss ich einfach alles draus schlagen, weil ich werde mir in den nächsten 7 bis 8 Monaten auf jeden Fall erstmal keine Gucci-Schuhe kaufen können.
Warum sagt ihr denn, dass Luxus für euch auch, oder du sagst ja, Pleasure ist für dich eine Haltung, Jovana, die von unten kommt? Also Pleasure, die Freude, das Vergnügen, die Lust. Warum kommt das von unten? Und vielleicht auch nochmal, das hast du ja auch gerade, Jasmin, gesagt, dass das von oben als vulgär betrachtet wird. Woher kommt das?
Naja, ich arbeite dann manchmal, da ich auch Film studiert habe und Filme mache, oft mit so Bildern im Kopf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben da jetzt so einen schönen Pool und drumherum liegen ganz viele sehr schöne Frauen in sehr guten Badeanzügen und irgendwie alles sieht so ein bisschen glamorous aus, dann denkt man sich sofort so, ey, wie geil, die haben voll viel Freizeit, die haben sich das safe irgendwie erarbeitet, die haben sich das irgendwie verdient, ne, so diese, keine Ahnung, ob das jetzt die Girlboss-Attitüde ist oder irgendwas anderes, aber sofort ist man so, hey, ja klar, hey, voll die geilen Ischen, die machen das richtig gut. Würden wir jetzt, ich meine, du warst ja gerade in Arizona, würden wir jetzt zum Beispiel sagen, der Pool ist so ein bisschen schäbig und ist so ein bisschen merkwürdig umzäunt und dahinter steht einfach ein Motel und die Leute, die dort am Pool liegen, die wirken gleich gar nicht mehr so glamourös und da wird gar nicht mehr so gedacht so, toll, dass die so einen schönen Nachmittag miteinander verbringen dürfen, sondern man denkt sich so, sollten die nicht was anderes mit ihrer Zeit anstellen, sollten die nicht mal lieber arbeiten gehen oder irgendwie dienlich sein. Und diese Herangehensweise an, was passiert eigentlich, wenn man bestimmte Situationen betrachtet, und zwar mal nach unten und mal nach oben gerichtet, dann kommt man schnell, relativ schnell drauf, dass bestimmte Bewegungen durchaus politisch sind. Und das meine ich mit Pleasure. Wenn Pleasure von unten kommt, dann kann es durchaus eine politische Bewegung sein und kann durchaus auch nochmal was in Frage stellen. Ne? Also dieses Vulgäre. Nail Art zum Beispiel, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, hier sind sehr viele im Publikum, die sehr, sehr gute Nägel haben.
Ich glaube, wir haben alle drei gemachte Nägel. Das können wir nochmal zeigen.
Wir können es zeigen. Hier sind sie. Und auch da gibt es so unterschiedliche Kategorien. Also die einen Nägel, die sind dann classy und elegant und irgendwie schön und die anderen, die sind vulgär und billig und sind irgendwie ein Zeichen für Straße und für nicht gerade gebildet sein. Und es gibt so andere Parameter auch, wie zum Beispiel Intellektualität. Die ist ja per se gerne körperlos und wenn sie schon unbedingt einen Körper haben muss, also wie zum Beispiel eine Schriftstellerin, die auf einer Bühne sitzt oder eine Journalistin, dann mag die doch jetzt bitte einen schwarzen Rollkragenpullover tragen und eine Hornbrille. Hey toll, zusammen sind wir genau das, guck mal.
Jasmin Embarek trägt eine Hornbrille. Jovana Reisinger trägt ein hochgeschlossenes schwarzes Oberteil.
Aber ich trage auch rote 40 Euro ASOS Boots. Das macht es wieder wett.
Und mein Ding hat ganz viele Straßsteine. Dementsprechend weiß ich nicht genau, bis wohin. Aber auch das ist diese Erzählung. Ne? Intellektualität, im Idealfall körperlos. Und wenn schon Körper, dann auf jeden Fall bitte boring und auf gar keinen Fall fashionable. Und genau dann passieren eben so Bewegungen, die interessant sind, oder? Also ich meine, genau da kann es ja dann politisch werden, wenn zum Beispiel von unten man eindringt in Räume von oben. Das klingt immer so abstrakt, aber...
Was bedeutet dieses Luxus von unten für dich, Jasmin?
Sagen wir so, die Kritik kommt ja oft von denen, die es entweder schon geschafft haben oder die denken, sie könnten diese gesellschaftlichen Parameter setzen. Und diejenigen zu shamen, die eh schon am Ende der Kette sind, also sie werden am wenigsten gehört, ihre Begierden werden am wenigsten gehört und auch am wenigsten verstanden. Dass man das nicht automatisch in Frage stellt, weil es völlig klar ist, dass wenn Menschen vielleicht ihr Leben lang sich hocharbeiten, Vollzeit arbeiten oder dementsprechend eine Ästhetik finden, die nicht in das normative Narrativ passt, dass man da anfängt, das zu shamen und dementsprechend das so stigmatisiert, dass es dann auch weitergeht, wie du schon gesagt hast, auf Intellektualität. Also ärmere Menschen haben öfter kein Abitur etc. Das heißt, die haben einen eigenen Stil, der ist dann stillos. Und wenn sie nur Teilzeit arbeiten, weil sie sich das entscheiden, das so zu tun, das war in der Gen Z jetzt eine große Diskussion, weil sie weniger verdienen und dass viele sind, die kommen aus armutsgefährdeten Haushalten, dann ist das faul und dann haben sie bestimmte Dinge nicht verdient. Sie haben keinen Urlaub verdient, sie haben nicht verdient zu faulenzen, sie haben nicht verdient auf Klarna, auf Raten, sich Kleidung zu kaufen, die luxuriös ist. Das heißt, das ist einfach ein Narrativ, das gesetzt wird, weil die es geschafft haben oder die in der Mittelschicht sind, die geben das vor, weil sie entweder das Gefühl haben, ihnen wurde das so nicht gewährt und das ist was sie vielleicht selber nicht repräsentieren können. Und das sind ja auch einfach klassistische Züge, die in der ganzen Gesellschaft da sind. Und ich merke das ja auch selber an mir. Also ich bin ja auch nicht frei davon, weil ich bin ja diesem Gedanken verschrieben und ich verstehe ja diesen Aufstiegsgedanken und denke selber manchmal in diesen Kategorien und kann bis heute einschätzen, was wer trägt, was er vielleicht für Umstände hat und denke ja selber an solchen Schubladen, weil ich damit sozialisiert wurde. Und das heißt, das Problem ist ja an allen Stellen. Also es ist nicht nur von denen vorgeben, die das vielleicht vorgeben, den Gesellschaften, den Berufen, denen wir sind, die das vorgeben und uns dafür judgen oder zu dir sagen, wenn du in dem Auto vorbeiläufst, wie du aussehen würdest. Dementsprechend ja auch Sexarbeit oder knappe Kleidung, sexualisieren, unfeministisch sind. Also das sind ganz viele Parameter, die du ja auch beschreibst, die dann zusammenkommen, wo ich so denke, okay, man weiß gar nicht, ob man anfangen soll, aber ich glaube, ein guter Anfang ist, sich einfach dagegen zu stellen und diesem Narrativ zu strotzen und dementsprechend Teilzeit arbeiten, faulenzen, luxuriösen Urlaub machen, Leo-Fell tragen und auf Raten Gucci-Schuhe bestellen.
Ja, über Luxus und Moral sprechen wir gleich noch. Ich habe aber rausgehört, dass es jetzt auch schon so ein bisschen, es geht so ein bisschen um Freiheit und auch so ein bisschen um die Frage, wer nimmt wem vielleicht auch eine gewisse Freiheit weg? Also, dass Menschen, die eher einer höheren Klasse angehören, eher auf die unteren Klassen runterschauen, wenn die sich teure Dinge kaufen und sagen, naja, das ist ja jetzt ein bisschen unnötig und vulgär, obwohl sie das selbst auch die ganze Zeit tun, das nur vielleicht nicht so vor sich hertragen. Bedeutet Luxus für euch auch Freiheit oder vielleicht auch ein Aneignen von Freiheit, Giovanna?
Ja, es hat aber auch was mit Sicherheit zu tun. Es geht natürlich ganz stark um Geld, ne? Also Luxus ist gleichgesetzt mit Geld, ist mit Geld haben in erster Linie und das gibt mir einfach Sicherheit in jeglichem Sinne. Also wenn ich weiß, okay, wenn es jetzt irgendwie richtig daneben ist, ich kann mich sofort aus einer Situation befreien, ich kann mich rausziehen. Wenn ich nicht nach Hause komme, wie auch immer, ob es jetzt nachts ist oder tags ist, ich kann mir ein Taxi nehmen. Es sind so Dinge, die mögen für manche Leute sehr klein sein, aber für andere sind es sehr, sehr, sehr große Dinge. Oder wenn ich weiß, okay, ich bin krank, versichert. Es gibt so ganz, ganz viele Parameter und dementsprechend war das dann auch so ein Moment, wo ich wusste, okay, ich habe einfach eine neue Freiheit in dem Moment, wo ich Nein sagen kann. Nein sagen muss ich mir allerdings leisten können. Ob es jetzt Verzicht auf Arbeit ist, also nicht jeden Job annehmen müssen oder Verzicht auf irgendwie, ne, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auch so beängstigende Situationen sind. Es geht immer auch, inwieweit kann ich mich überhaupt da rausziehen, inwieweit kann ich eigentlich Nein sagen.
Das ist es bei dir, Jasmin? Luxus gleich Freiheit?
Exakt das. Also für mich war von Anfang an der Plan, ich habe ja auch tatsächlich nicht studiert, weil ich habe sofort angefangen zu arbeiten und dachte so, okay, Journalismus gibt es einen One-Shot und wenn es hinhaut, dann haut es hin. War auf ein Jahr auf einer Journalistenschule, nachdem ich aber schon angefangen habe. Stichwort Luxus war auch nicht gegeben, dass ich einfach hätte hingehen können oder mir das jemand bezahlen hätte können. Das heißt, für mich war Freiheit für mich selbst Geld verdienen, auch die Menschen um mich herum versorgen können, dann noch die Möglichkeit haben, vielleicht weniger zu arbeiten und selber zu entscheiden, okay, zu welchen beruflichen Optionen kann ich Ja und Nein sagen und kann ich mich auch mal rausziehen, kann ich mir erlauben, Kinder zu bekommen, kann ich für mich selbst leben und mich nicht auf meinen Mann verlassen, den es gibt, aber ich bin zum Beispiel Hauptverdienerin seit 5 Jahren und dass ich sozusagen weiß, wenn ich mich rausziehe, bin ich trotzdem sicher. Also für mich hat es ganz viel mit Freiheit zu tun und auch dieses Gefühl von geschafft. Also ich habe das Gefühl, ich bin sehr lange gerannt, weil ich nicht wusste, ob ich stehen bleiben kann und auch so, keine Ahnung, bis vor 3 Jahren oder so ein Taxi oder dass ich irgendwie letzte Woche des Monats dachte, okay, das sind jetzt 18,05 Euro. Let's go. Aber trotzdem vielleicht noch was auf Raten bestellt hat, weil man ja dann auch sozusagen die Sehnsucht nach oben hat und sich dann vielleicht auch verschuldet oder nicht mit Geld umgehen kann, weil das ist auch ein Luxus, mit Geld umgehen, weil man weiß, dass man die Ressourcen hat und weiß, dass einem bestimmte kapitalistische Dinge glücklich machen, weil man eben in diesem Umfeld ist. Ist das, glaube ich, ein ganz großer Whirlpool für mich aus Freiheiten, die sozusagen durch Aufstieg gekommen ist und natürlich auch durch ein berufliches Standing. Das ist auch Luxus. Ne? Wie weit schafft man es, sich in etwas reinzuarbeiten, hat berufliche Sicherheit, weiß, dass man für immer da arbeiten kann, hat einen entfristeten Vertrag etc. Das war mein erstes Ziel, war ein entfristeter Vertrag. Und als ich das geschafft habe, war ich so, okay, jetzt können wir 5 Minuten stehen bleiben und einmal kurz nach Nizza fliegen und dann gucken wir weiter. Und dann kommt aber auch schon die nächste Existenzangst. Ne? Es ist ja eine Never-Ending-Story.
Immer, sie kommt immer wieder.
Also diese Gucci Heels, das ist eigentlich nur das, was on top kommt und Luxus ist eigentlich was, was im Endeffekt auch gar nicht materiell sein muss.
Nein.
Ja, so teils, würde ich sagen, oder? Eine gesunde Abwechslung.
Ja, es kommt immer auf den Moment im Leben an. Vielleicht,
auf jeden Fall.
Wenn man mich das vor 3 Jahren gefragt hätte, was anderes gesagt, vielleicht sage ich auch in 3 Jahren was anderes, wer weiß das schon.
Jetzt haben wir über Freiheit gesprochen, aber wenn man über Luxusprodukte nachdenkt, muss man ja auch irgendwie darüber nachdenken, dass wenn man sich so ein Luxusprodukt kauft oder generell ist das ja ein Problem in unserer kapitalistischen Gesellschaft, in unserem Konsum, dass wir, wenn wir unsere eigene Freiheit ausreizen, auch irgendwo die Freiheit von anderen beschränken. Wie geht ihr mit diesem Dilemma um, Giovanna?
Ja, das habe ich auch versucht, in diesem Buch aufzuschreiben, dass das halt immer alles so extrem widersprüchlich ist und ich natürlich mich manchmal selber damit rechtfertigen möchte, von wegen so, ja, ich komme ja von unten, ich weiß ja, wie schlimm das ist und dann bin ich manchmal so in so einer Selbsterklärungsnummer wie, OMG, aber jetzt darf ich es mir aber auch gönnen, weil ich bin jetzt aus so weirden Umständen irgendwie hier hingekommen, dass ich zum Beispiel jetzt auf dieser Bühne sitze und über ein Buch sprechen kann, das ich geschrieben habe und das verlegt worden ist. Und dieser Mechanismus, der funktioniert für eine Weile ganz gut und dann hat man sich selber wieder entlarvt und man stellt fest, dass das auch ganz schöner Schrott ist und man natürlich trotzdem extrem viel Verantwortung hat. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich auch diese Texte schreibe und warum ich immer wieder versuche, auch auf eine Sache auf die Spur zu kommen. Also nicht nur als strukturelle Ungleichheiten oder irgendwie so etwas, ne? Alles, was damit reinkommt, ist ja nicht nur Klassismus, auch geschlechtsspezifische Gewalt und so weiter, die ja alles damit reinspielt. Aber im Endeffekt ist es wirklich, ich weiß auch nicht, manchmal bin ich dann so wie hilflos und dann spende ich so ganz viel auf einmal.
So
und
eine Selbstrechtfertigung so. Ist das dann vielleicht auch manchmal? Oder?
Auf jeden Fall. Und die, weil es ja auch genau diese, wie du schon beschrieben hast, Jasmin, dass man ja eben dann auch sich selber, man ist in diesem Whirlpool drin. Man ist dann plötzlich in diesem, okay, aber jetzt habe ich diese vielen öffentlichen Auftritte, da will ich immer irgendwie was anderes anziehen. Wer gibt mir was, dann will ich mir was ausbauen, dann will ich was Neues haben. Aber jetzt habe ich gerade Kohle auf dem Konto, wer weiß, wie lange ich noch Kohle auf dem Konto habe und so weiter und so fort. Alles ist überhaupt nicht mehr nachhaltig und dann geht es so hin und her und dann dreht man so kurz frei.
Das war tatsächlich auch ein Teil des Textes, weil die Klimafrage natürlich dann aufkommt und ich das interessant finde, dass man das dann bei den Aufsteigern der armutsgefährdeten Schicht, die eh am ehesten vom Klimawandel betroffen sind, auslässt, weil nicht, dass ich jetzt gerade in der Situation bin, ich habe das Privileg, ich kann wegfliegen, ich wohne in den Städten, ich kann dem Ganzen ausweichen, ich wohne auch nicht im globalen Süden, ich habe ein Privileg, ist keine Frage. Aber dass das Grundproblem bei politischen Fragen wie zum Beispiel Kohleemissionen, Verkehrsemissionen, also großen Sektoren, die einen Großteil des Problems lösen, dass da kein politischer Druck in der Gesellschaft entsteht und gerade aus der Mitte, die ein großes Sprachrohr hat, sondern dass man sagt, ey, du Bitch hast bei H&M Oberteil gekauft, das ist ganz schön problematisch, du hast jetzt aber alles falsch gemacht, das kann man so sehen, das ist auch eine Eigenverantwortung und auch eine moralische Frage, die man sich selbst stellt, weil ich weiß ja, wo das herkommt, ich weiß, dass ich es gekauft habe und ich weiß, dass ich es gemacht habe, ich kann es ja nicht schriftlich für mich selbst entschuldigen, kenne auch den Mechanismus, irgendwas zu spenden etc. Die Frage ist, in welchem Habitus ist man und was verändert man auch politisch oder was macht man in seiner Arbeit? Das heißt, ja, ich kann diesen Gucci-Text schreiben, mir war aber auch klar, da muss irgendwie die Passage rein, die erstens schaut, wie sehr ist eigentlich, sind Armutsbetroffene von Klimawandel betroffen, wie viel macht dieser Kleidungssektor aus und wie gering ist eigentlich genau der Sektor, weil man immer sagt, oh, die Ärmsten kaufen die ganze Zeit Billigkleidung, die haben ja gar nicht so eine große Kaufkraft wie der Rest und es kommt eben aus der Mitte. So, und das ist auch egal, ob ich jetzt den Gucci-Schuh kaufe oder ob ich das H&M-Oberteil kaufe, da sind die Emissionen ziemlich ähnlich und die Ausbeutung genauso. Das heißt, das politische Problem angehen, das in der Arbeit zu fokussieren, ist der Beitrag, den ich leisten kann. Ich kann mir jetzt aber auch tatsächlich nicht meinen ganzen Kleiderschrank aus nachhaltig produzierten, also ich kann nicht komplett, ich kann nicht mein Leben heizen, anziehen, ich kann nicht alles nachhaltig umstellen im Vollwert. Wenn ich das irgendwann kann, ist das übrigens auch Luxus, den ich erstrebenswert finde. Da bin ich jetzt gerade aber nicht. Und ich befürchte diese Shame-Debatte, also auch Inlandsflüge, das sind auch so Dinge, wo ich so denke, oder Kurzstreckenflüge, wenn Menschen mit Ryanair irgendwo hinfliegen, das sind manchmal Armutsbetroffene, das sind aber auch Menschen aus der Mittelschicht. Da bin ich immer so, ja, das ist jetzt eine Debatte über 1-2% der Emissionen. Man findet Sündenböcke ist total sexy und moralisch überlegen. Es ist problematisch, aber dass es nicht auf das große Ganze gesetzt wird, finde ich dann dementsprechend auch wieder ein bisschen verlogen. Und es ist auch einfach sexy für manche, sich über Arme zu belustigen oder Arme zu schämen, weil es so einfach ist. Man weiß jetzt auch nicht, ob Armutsgefährdete unbedingt darüber nachdenken, ob in 30 Jahren etwas ist oder ob die Mahnung vom Jobcenter, weil sie den Kühlschrank nicht bewilligt bekommen, gerade wichtiger ist. Also da ist ein ganz anderer Zugzwang, ein ganz anderer politischer Druck, anstatt dass man diese Debatte auf diese Menschen ummünzt und auf diesen Aufstieg, weil es macht ja auch depressiv, es macht was mit der mentalen Gesundheit. Da jetzt irgendwie noch den Sündenbock zu suchen und das da drauf zu legen, ist einfach, aber ich würde sagen, braucht man nicht zwingend.
Und genau da passiert ja auch was Spannendes. Und zwar immer dann, wenn der Genuss nämlich nach unten durchsickert. Ich liebe dieses Beispiel immer Ende des Jahres, wenn dann die Austern im Discounter sind. Dann gibt es dann immer kurz so eine Empörung so, oh nein, jetzt können sich ja wirklich alle Austern leisten. Das ist ja wirklich fürchterlich. Und man ist so, well, I don't know. Also man kann natürlich sofort hinterfragen, wo werden diese Austern gezüchtet? Wie werden die produziert? Warum sind die so günstig? Und so weiter, also günstig. Wie kann es sein, dass jetzt im Discounter diese Delikatesse angeboten wird? Und dann ist es aber auch gleichzeitig dieser Neid und dieses unbedingt, Herausarbeiten von diesem Distinktionsmerkmal. Das ist so ganz wichtig. Nicht also, die einen sagen dann, nein, nein, es ist ein großer Demokratisierungsprozess, endlich Luxus für alle. Und die anderen sagen so, nee, 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 weil die Austern, die da angeboten werden, die sind gar nicht so köstlich. Ja. Die viel besseren sind ja die, von denen die ja wiederum gar keine Ahnung haben. Also das ist ja wieder so dieses nach unten treten in dem Moment. Und das passiert ja auf jedem Sektor. Wellness, Kleidung, bla, 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 allem.
Das heißt also, wir kritisieren eher die, die sich diesen Luxus aneignen. Wenn wir jetzt aber mal auf die schauen, die diesen Luxus vielleicht schon seit Jahrzehnten leben, sind das die dann, die wir kritisieren müssen? Das passiert ja vielleicht auch, dass wir sagen, naja, so eine Superjacht, da werden auf jeden Fall Grenzen gesprengt. Ist das trotzdem eine Art Luxus, nach dem ihr strebt? Oder sagt ihr, naja, auch mein Luxus hat Grenzen? Jasmin?
Es ist eine schwierige Frage, weil eine These, die auch im Text drin steht und bei der ich bleibe, die ist kontrovers, aber davon auszugehen, dass alle Menschen selbstlos sind und die gesamte Gesellschaft im Blick haben und die Erhaltung dieser Spezies ist Bullshit. Und das schlägt sich auch über in dem Moment, wo Menschen aufsteigen, wo sie sich selbst einmal sehen, wo sie sich selbst einmal ergötzen können oder Pleasure fühlen in irgendeiner Art. Und ich kann nicht sagen, wie ich mich verhalte an dem Tag, wo ich weiß, ich habe 1 Milliarde auf dem Konto und eine Yacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es mit mir macht, mit meinen Gedanken macht. An sich ist das ja das, was man kritisieren kann. Und ich glaube auch, und dazu würde ich, glaube ich, auch stehen, wenn ich das Geld selber habe, dass Menschen alle fair besteuert werden müssen im Prozentsatz, finde ich, ist irgendwie eine ganz normale Sache, weil ich gebe auch fast die Hälfte meines Gehalts ab ans Finanzamt, das ich sehr, sehr liebe. Liebe Grüße an der Stelle. Grüße. Das sind Dinge, über die können wir sprechen. Aber jemand zu shamen, weil er Luxus hat, und zu sagen, 5% der reichsten Menschen haben so und so viel wie der Rest der Welt, ja, das stimmt, aber es wird nicht im Moment geben, wo wir das auflösen und die ganze Welt dem Kommunismus verfällt. Für manche ist das vielleicht schön, ich weiß nicht, was ich davon halte, aber ich glaube eher, die Stellschrauben, da sind wir bei politischen Stellschrauben, anzusetzen, zu sagen, hey, eigentlich sind ganz viele Menschen, nämlich eine Mehrheit in Deutschland, für eine Besteuerung der Spitzenverdiener. Warum ist das nicht was, was wir politisch umsetzen? Dann ist die Drohung da, wichtige Menschen gehen aus dem Land, die ziehen woanders hin, die gehen in Steueroasen. Macht es doch erstmal. Vielleicht gehen ein paar, aber es werden auch Menschen bleiben. Also diese politische Konsequenz daraus zu tragen, das sind so Momente, wo ich denke, okay, damit könnte man besser arbeiten. Wie gesagt, sollte ich die Yacht irgendwann haben, werde ich mich beim RBB rechtfertigen.
Ja, und wie du jetzt schon gesagt hast, du weißt es nicht. Und dann fällt mir auch ein, es ist popkulturell, es ist ja auch so eine dankbare Pose, sich über Superreiche dann lustig zu machen. Ne? Also solange man nicht superreich ist, sich dann dieser Position anzunehmen und zu sagen, OMG, die spinnen alle mit ihren dummen Yachten und so weiter. Es gibt so ein Verbundenheitsgefühl von wegen, ja, ja, genau, wir gegen die Bösen da oben. Aber gleichzeitig strebt man ja durchaus dahin. Und Triangle of Sadness und all diese anderen Filmbeispiele zum Beispiel, das hasse ich, wenn mir das passiert, dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, ich habe Bücher geschrieben, das ist das Allerpeinlichste. Aber das ist so eine dankbare Position, weil man fühlt sich dann, als wäre man so latent rebellisch und als hätte man so richtig gut durchschaut und als würde man der Elite mal richtig eins reinwürgen, ne? Weil man denen dann zuschaut, wie sie alle seekrank werden und dann die ganze Hälfte des Films kotzen. Aber im Endeffekt funktioniert diese Anti-Haltung gar nicht so gut, solange ja immer noch diese Slogans so gut funktionieren, also Hard Work and Dedication, auch du schaffst es, solange das individuelle Versagen immer noch die ganze Zeit propagiert wird, streben wir nach oben und es gibt uns nur so ein Gefühl von Sicherheit, dieses Auslachen, dieses darüber erheben, weil man gleichzeitig nichts machen muss. Es ist so wie, danke, es genügt. Ich habe mich echauffiert, ich habe mich lustig gemacht.
Aber was haltet ihr denn dann von Bewegungen, die sich dem Verzicht verschreiben? Das ist ja vielleicht der andere Trend. Also der eine Trend ist zu sagen, ich verschreibe mich dem Pleasure und das andere ist, ich gehe jetzt in den Verzicht, Minimalismus, ich fliege nicht mehr, ich ernähre mich vegan, ich setze irgendwie alles darauf, dass ich mich vielleicht auch moralisch vor mir selbst rechtfertigen kann und ich versuche aber durchaus auch ein Leben zu leben, was irgendwie möglichst dem nahe kommt, für alle ein gutes Leben zu ermöglichen. Seid ihr fern von diesem Verzicht?
Tatsächlich in vielen Teilen ja, weil ich auch glaube, das ist Luxus. Also erstens glaube ich, dass viele Menschen, die sich dem Minimalismus verschreiben, und das ist ja gerade in der grünen Bewegung in den letzten 3-4 Jahren großes Thema gewesen, dass das Menschen sind, die mit so einem kommunalen Gedanken und mit der Sicherheit, dass sie ein Zuhause haben oder dass sie arbeiten können, aufgewachsen sind. Das heißt, wenn ich weiß, ich kann mir das leisten, zu sagen, ich lebe immer in Deutschland, ich habe hier ein berufliches Standbein, ich habe irgendwie nicht die Sehnsucht danach, irgendwas zu sehen, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen, meine Eltern hatten ein Haus oder ich bin in der Stadt aufgewachsen und ich habe ganz viel gesehen, ich habe meine Eltern und Großeltern in Holland Urlaub machen und ich war, keine Ahnung, in Island und kann jetzt verzichten, weil ich weiß schon etwas von dieser Welt, dann ist es ein schöner Gedanke und ich würde das auch nicht, es ist mir nicht fern, aber ich weiß, dass das für mich gerade absolut nicht etwas ist, was ich in meinem Leben umsetzen kann und möchte. Und auch das ist ein Luxus, zu sagen, ich muss und kann das nicht. Aber ich befürchte, dass dieses, da sind wir bei diesem Individualmoment, dass das Verschieben des Problems auf das Individuum wieder Kapitalismus, Energie, Verkehr, also alles politische Probleme, wo ich auch denke, das sind doch eigentlich genau die, die dafür plädieren, die dann aber ansetzen, beim Individuum jetzt wieder zu shamen, wo ich denke, das ist einfach kontraproduktiv. Das gilt nicht für alle, aber oft in diesen sehr polarisierten politischen Debatten, die wir jetzt im deutschsprachigen Raum haben, auch der letzte Bundestagswahlkampf und ich glaube auch das, was uns jetzt erwartet in der grünen Bewegung, dass es da so eine Zwiegespaltenheit gibt, weil die einen denken, damit kriegen sie irgendwie Menschen, indem sie das Individuum ansprechen und irgendwas moralisch in mir bewegen. Wenn jemand vor mir steht und sagt, du bist bescheuert und whatever, mich beleidigen dafür, dass ich zum Beispiel Fleisch esse, dann denke ich schon darüber nach, dass ich die privilegierte Position habe, dass ich das esse und dass ich mich dafür aktiv entscheide. Aber die Diskussionsbasis geht bei vielen Menschen an der Stelle verloren. Und ich glaube, dass diese Art von Verzicht in einer Gesellschaft, die über 50% armutsgefährdet ist oder arm, nicht die ist, die wir gerade führen müssen. Und natürlich ist es auch wieder eine privilegierte Aussage von mir als jemand, der in der Mittelschicht ist. Aber das ist, glaube ich, die Beobachtung, die ich in den letzten 5 Jahren zwischen Twitter-Kommentaren und Klimaklebern gemacht habe.
Giovanna, wie ist es bei dir und dem Verzicht?
Naja, Verzicht ist ja schon eine Bewegung der Elite. Also Ozempic ist ja nur ein Beispiel. Zum Beispiel, wir verzichten.
Diese Abnehmspritze.
Genau, es ist eine Abnehmspritze. Wir verzichten auf alles, was Lust macht. Gleichzeitig gibt es auch die seit sehr langer Zeit auf TikTok auch propagierte Idee von, ich ernähre mich nur noch durch Nahrungsergänzungsmittel und muss gar nichts mehr essen. Ich bezwinge meinen Körper. Also ich verzichte auf all das, um mich noch mal mehr abzuheben von den Leuten, die noch essen müssen. Also es ist alles so recht lustfeindlich. Dementsprechend ist es jetzt gar nicht mal meine Haltung zum Leben. Ich bin ja eher recht lustfreundlich, würde ich jetzt mal sagen.
Ist Luxus vielleicht auch so eine Art Rettung in einer Welt, in der irgendwie alles schon so zu zerfließen scheint? Also wir hatten gerade US-Wahlen, Donald Trump wird wieder Präsident, wir haben Russlands Krieg in der Ukraine, alles ist irgendwie schrecklich, dann doch lieber Pleasure.
Naja, es gibt auf jeden Fall einen eskapistischen Gedanken da dran und der ist meiner Meinung nach auch wirklich sehr nachvollziehbar gerade. Und es ist wahrscheinlich dann doch aber wieder etwas Individuelles, inwieweit man sich diesem Pleasure jetzt hingibt. Ne? Also ich schreibe ja auch, Pleasure ist ja nicht nur die Auster und der Champagner und irgendwie, was weiß ich, im KDW in 5-stelligen Bereich zahlen, sondern vielleicht auch ein geiles Butterbrot mit Salz, mir reicht manchmal auch das. Und genau darum geht es ja, herauszufinden, was sind denn diese Momente, die ich mir auch aneignen kann, für die man ja auch schon beschimpft wird aus gewissen Kreisen oder so weiter. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, als würde jetzt die Oberschicht vor meiner Haustür stehen und schreien, Moment, diese Gucci-Schuhe hast du nicht verdient. Ich habe mir übrigens auch welche gekauft, die sind ganz schön. Sondern es geht ja um viel kleinere Nuancen, ne? Die man die ganze Zeit ja auch so mitbekommt. Eben, du hast es schon angesprochen mit diesem, oh, du Bitch, hast jetzt H&M gekauft. Ne? Ganz stark sehe ich das, wenn Personen mit großen Primark-Tüten durch die Stadt gehen, wie die dann auch nicht nur attackiert werden, sondern auch angegafft werden und so weiter. Und man ist immer so, naja, nur weil du jetzt in der Manufaktur für sonst was einkaufen kannst, macht es dich nicht vielleicht unbedingt besser, ne? Also all diese Distinktionen.
Primark war für mich übrigens mal der Inbegriff für Luxus, so mit 16 alleine zu Primark gehen und sich endlich alleine was kaufen zu können. Also es muss nicht immer teuer sein. Und jetzt muss ich aber zugeben, schaue ich auch manchmal und denke, naja, gut ist das ja nicht für die Welt, obwohl ich natürlich auch Sachen von H&M trage. Und das einzige Hemd, was ich habe, was wirklich lange hält, ist von Primark. Aber was ich jetzt am Ende der Sendung gerne wissen wollte, ist, was gibt uns eigentlich ein Leben, in dem wir uns dem Vergnügen, dem Pleasure, dem Luxus verschreiben, in dem wir das zu einer Konstante vielleicht auch machen in unserem Leben? Jasmin vielleicht.
Ja, ich knüpfe sozusagen an die andere Frage noch an, weil ich glaube, Weltschmerz entfliehen eher auch ein Luxus ist. Und gerade in einer Gesellschaft, die sozusagen viel darauf schaut, hey, guck, dass es auch dir gut geht, weil es wird gerade zu viel und nicht einzelne Menschen können alles Politische ertragen, was gerade passiert und alles in dem Moment heilen und verändern, weil diese Kraft, diese gemeinschaftliche Kraft vielleicht auch nicht da ist, ist das, glaube ich, der Luxus, wo ich so denke, dass ich mir das erlaube, ist, glaube ich, ich fühle mich da manchmal ein bisschen schlecht bei, aber denke so, es geht ja allen Menschen so und ich habe mir eigentlich auch nicht ausgesucht, hier zu sein. Und manchmal kommt dann so die große Sinnfrage. Ich denke so, worüber denke ich hier eigentlich nach? Und wir sind auch eigentlich eine Spezies, die vielleicht ihren eigenen Untergang gerade so, wenn ich das mal ganz sarkastisch sagen darf, so herbei popkulturiert. Und ich denke manchmal so, sich diesem Szenario zu entziehen, wieder rauszugehen, den Luxus zu haben, sich aus dieser Sache rauszuziehen und sich dann wieder mit Commitment in eine Gesellschaft zu stellen, weil man sich um sich selbst kümmert und eine gewisse Art von Luxus hat, das wollte ich noch zu der einen Frage hinzufügen. Sorry. Deswegen kann Giovanna vielleicht
ja, genau.
Die andere Frage als erstes beantworten.
Giovanna an. Also warum lohnt es sich, sich dem Pleasure, dem schönen Leben, dem Vergnügen zu verschreiben?
Na, weil es halt auch so was Wichtiges mitbringt, und zwar Enttäuschungen. Ich muss dann immer an so zwei Liebhaber denken, die ich irgendwann mal hatte, und die haben beide von sich behauptet, ihnen sei es völlig egal, was wir jetzt essen würden. Und zwar immer. Und es war nicht nur so, oh ja, such du irgendwas aus, die so amazed von mir waren und meinem Genuss oder meiner Gaumenkenntnis, sondern ihnen war Essen einfach so grundlegend egal. Sie waren wirklich so, I couldn't care less, ob wir jetzt eine Schüssel Reis essen oder Krabbencocktail, könnte mir nicht egaler sein. Und diese beiden Männer haben mir was Wichtiges beigebracht, und zwar, sie waren extrem schlechte Liebhaber. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen, man kann sich dem Genuss nicht annehmen und man ist auch generell recht lustlos im Leben. Denn nicht nur hatten sie kein Interesse an all diesen Freuden, die das auch bringen kann, sondern sie hatten so wahnsinnige Angst vor Enttäuschungen, dass ich mir immer dachte, es muss so öde sein, dieses Leben, wenn man sich dem nicht so permanent aussetzt. Das hat ja wirklich alles Liebe, hat was mit Enttäuschung zu tun. Essen, wie oft bestellt man etwas Schreckliches, dann ist man danach unfassbar genervt. Und wenn man keine Kohle auf dem Konto hat, ist das aller Schlimmste. Ich habe früher im Restaurant regelmäßig geweint, wenn ich es mir mal gegönnt habe, und dann war es schrecklich. Da habe ich mir gedacht, mein Vater, warum hat der jetzt nicht gekocht? Wir hatten mein Wirtshaus. Und ich bin wirklich dafür, man muss sich diesem Pleasure aussetzen, weil man etwas lernt, und zwar mit Enttäuschungen umzugehen. Und das ist sehr wichtig, wiederum, um überhaupt genießen zu können. Außerdem wird man dann bessere LiebhaberIn. Well, win-win für alle. Danke.
Schon fast ein guter zweiter Gedanke, dass man, wenn man sich dem Luxus verschreibt, ein besserer oder eine bessere Liebhaberin wird.
Na, aber da Jasmin, werden wir wohl nochmal eingeladen.
Mit Gucci-Schuh dann.
Ja, auf jeden Fall.
Jasmin, warum muss man, oder nicht muss, aber warum sollte man sich aus deiner Sicht zumindest ein bisschen diesem schönen Leben in Saus und Braus verschreiben?
Also meine zwei kurzen Antworten sind, ich glaube tatsächlich an Gott. Das ist mir so en vogue, ich weiß, aber ich habe ein Leben und ich lebe es ja am Ende des Tages auch ein bisschen für mich. Und ich brauche schon auch sehr viel Support, um Bock zu haben, weiterzumachen. Das heißt, ich brauche auch Lust auf irgendwas. Und das ist immer tagesformabhängig, aber das bestärkt mich einfach darin, dass ich mir Dinge gönne, dass ich Pleasure geil finde, dass ich Luxus geil finde. Und auch den Luxus habe, darüber über Luxus nachzudenken. Also alles, was dazugehört, die komplette Metaebene. Und das, dem Rest würde ich mich einfach anschließen, was du gesagt hast. Ich fand die Anekdote mit dem Essen sehr, sehr passend. Ich verstehe auch wirklich einfach Leute, nein, ich finde auch einfach, es ist einfach respektlos gegenüber dem Leben, das man geschenkt bekommen hat, wenn man sich nicht für Essen interessiert.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich nicke die ganze Zeit. Das kann man ja im Radio nicht sehen, aber...
Dito.
Ja.
Habt ihr noch irgendwie vielleicht so einen letzten Tipp an die Hörerinnen und Hörer im Radio, aber auch an unser Publikum hier? Also, was braucht es, um ein bisschen mehr Pleasure, ein bisschen mehr Luxus in seinem Leben zu haben?
Naja, man muss halt einfach auch herausfinden, was man überhaupt will. Also es geht ja letzten Endes auch um Instant-Bedürfnisbefriedigung zum Beispiel. Manchmal ist es die Essiggurke, die man ganz dringend braucht. Manchmal was anderes. Man muss es halt herausfinden.
Das und ich glaube so mit sich selbst im Gespräch sein darüber. Also diesen Gedankengang zu haben und sich erlauben, darüber nachzudenken und nicht in moralischen Rastern, die die Gesellschaft einem vorgibt, zu denken, sondern was möchte ich gerne, was finde ich geil, warum finde ich das geil, warum brauche ich das und brauche ich das wirklich? Das hätte ich mir bei ein paar Ratenkäufen 2020 auch mal die Frage stellen können, aber ich habe es nicht gebraucht. Aber es hat mich auch nicht erfüllt. Ne, man muss ja auch eine bestimmte Konsequenz rausziehen, Stichwort Enttäuschungen.
Ja, aber passend dazu vielleicht auch hinterfragen, warum man sich manche Sachen dann wiederum nicht erlaubt. Ne? Ja. Also wie zum Beispiel die Schriftstellerin oder die Journalistin, warum darf die eigentlich nicht bestimmte Sachen tragen, weil sie dann wieder weniger ernst genommen wird und so weiter und so fort. Ne? Also man kommt dann sofort wieder in, warum werden mir eigentlich Dinge vorenthalten oder warum wird zu mir gesagt, naja, wenn du so aussiehst, selber schuld.
Dazu gehört übrigens auch, also die Art,
wie man jetzt kommt aber richtig on fire.
Nee, es kommt noch ein Take, weil das sehe ich teilweise echt als Luxus. Es ist total krass, wenn gerade Frauen im Internet, wenn sie jünger sind, irgendwie mit dem Internet spielen, also wenn sie irgendwie posten oder wenn sie das Wort bitchy sagen oder so, die Seriosität, die damit verbunden wird, das ist auch Luxus. Wenn man nämlich ein Mann ist, der 29 ist und auf der Henry-Nannen-Schule war, da kann er machen, was er will, aber es ist irgendwie völlig in Ordnung. Der wird immer seriös sein. Wenn ich ein Spiegel-Selfie poste, ist das schon kritisch. Da muss man sich schon fragen, hat diese Frau überhaupt die seriösen Voraussetzungen, um Zeitartikel zu schreiben?
Ganz
ich
genau,
würde sagen, ja. Aber das ist, glaube ich, auch der kleine Luxus im Alltag, wenn ich darüber nachdenke, ob ich jetzt ein Spiegel-Selfie von mir poste.
Es gibt viel Stoff, um weiter über dieses Thema nachzudenken. Mein zweiter Gedanke am Ende dieser Sendung ist, jede und jeder muss ein bisschen selber für sich rausfinden, was Luxus für einen persönlich eigentlich bedeutet. Aber dem Luxus oder dem Pleasure komplett zu entsagen, das führt dazu, dass man doch eine Menge verpasst. Das war der zweite Gedanke. Vielen Dank, Jovana Reisinger. Vielen Dank, Jasmin Mbarek. Ein Ja zum Vergnügen, zur Freude, zur Lust. Am Ende dieses Gesprächs bleibt für mich trotzdem die Frage, um welchen Preis? Wie weit darf persönliches Vergnügen gehen, wenn der Planet am Abgrund steht? ist es nicht fehlgeleitet, Pleasure mit Konsum gleichzusetzen. Doch unserem System fehlt letztendlich ein sinnvolles Maß. Und daher sollte man wirklich, wie Jasmin Embarek vorschlägt, oben ansetzen, über Spitzensteuersätze nachdenken und weniger nach unten treten, wenn sich Menschen Dinge leisten, die andere als unnötig oder vulgär betrachten. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.